Ja, und unser Thema wird heute sein Resilienz in Zeiten der Unsicherheit. Das ist ein Thema, was uns alle angeht, interessanterweise alle Bereiche, alle Unternehmen, Menschen, die irgendwo arbeiten. Resilienz ist gerade ein Riesenthema.
Ja, Zeiten der Unsicherheiten, das seid nicht ihr. Wie Susanne eben schon sagte, das ist eigentlich alles das, was drumherum ist. Und ja, dieses Jahr, denke ich, war, was das betraf, ein ganz besonderes Jahr. Spätestens seit dem 24. Februar dürfte klar geworden sein, dass das Leben auch hier in Europa für uns Menschen sehr viel unsicherer geworden ist. Vielleicht auch bedrohlich. Viele hatten Angst vor dem Dritten Weltkrieg, haben es immer noch. Und diese Angst ist einfach realer geworden und war so real wie vor 60 Jahren während der Kuba-Krise oder noch vor 1989 vor dem Fall der Mauer. Aber das hier hat nochmal einen ganz anderen Wert. Und ich glaube, nach diesen 3 Jahren Pandemie, in denen wir uns jetzt befinden, und den damit verbundenen negativen wirtschaftlichen Auswirkungen, sind die weiteren Folgen nun Energiekrise, Inflation und die realen Auswirkungen einer langen Belastungskette lassen noch auf sich warten und belasten unseren Alltag, unser Privatleben, nicht nur Firmen und Behörden. Ja, und dann sind da noch diverse private Krisen, die in unserem Leben stattfinden, wie zum Beispiel Krankheiten, Streitigkeiten in der Familie, Schwierigkeiten am Arbeitsplatz, Schule, Uni und. Und bevor jetzt die Ersten den Raum verlassen oder in Tränen ausbrechen, ist die gute Nachricht dieses Vormittags, dass wir nicht darüber reden wollen, wie schlecht alles geworden ist, sondern wie wir mit diesen Situationen, in denen wir uns jetzt gerade befinden, umgehen können. So umgehen, dass wir uns nicht jede Meldung oder Ereignis an die Grenzen der Belastbarkeit bringen und uns umwerfen. Denn wir haben einen großen Gott, der uns hilft und uns in die Hand versprochen hat, uns nicht alleine zu lassen, sondern uns zu versorgen und zu helfen. Amen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann lesen wir vom Alten Testament an immer wieder von diesen Menschen, die in Nöte geraten sind. Egal, ob das die Glaubensväter Abraham, Jakob, Mose, das Volk Israel in den verschiedensten Zeiten gewesen sind, ob verschuldet oder unverschuldet, immer gab es Situationen, wo Menschen in Not waren und zu Gott um Hilfe riefen. Manchmal auch schrien. So auch bei dem Psalm, der heute Morgen die Grundlage sein soll für unsere Predigt. Psalm 27, der vermutlich von David geschrieben wurde, als er im Exil war und von Saul verfolgt wurde. Psalm 27: Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg, vor wem sollte ich erschrecken?
Wenn boshafte Menschen über mich herfallen, um mich mit Haut und Haaren zu verschlingen, meine Gegner und Feinde, dann sind sie es, die stürzen und fallen. Selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Und wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voll Zuversicht.
Eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch. Alle Tage meines Lebens im Hause des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum.
Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bergen, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren und mich auf einem hohen Felsen in Sicherheit bringen. Erhobenen Hauptes werde ich auf meine Feinde rings um mich herabsehen. Und ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ich will den Herrn preisen mit Musik und Gesang.
Höre, Herr, wenn ich nun mit lauter Stimme rufe, sei mir gnädig und antworte mir.
In meinem Herzen wiederhole ich deine Worte. Kommt vor mein Angesicht, sucht meine Nähe. Ja, Herr, das will ich tun. Ich will vor dein Angesicht treten.
Verbirg dein Angesicht darum nicht vor mir. Stoße mich, deinen Diener, nicht im Zorn zurück, denn du warst zu jeder Zeit meine Hilfe. Gib mich nicht auf und verlass mich nicht, mein Retter und mein Gott.
Selbst wenn Vater und Mutter mich verließen, der Herr nimmt mich dennoch auf.
Lass mich deinen Weg erkennen, Herr, und leite mich auf ebener Bahn. Tu es meinen Feinden zum Trotz. Liefere mich nicht dem Mutwillen meiner Widersacher aus. Denn es treten falsche Zeugen gegen mich auf, und aus ihrem Mund kommen heftige Worte voller Unrecht und Gewalt.
Doch ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist.
Hoffe auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut. Ja, hoffe auf den Herrn.
Ja, wir haben euch diesen Psalm vorgelesen, um euch auch wirklich mit reinzunehmen. Das ist einfach viel Stoff. Ja, da könnte man den ganzen Tag reden. Auch zum Thema Resilienz kann man ganze Seminare über Tage machen. Aber wir möchten euch heute wirklich reinnehmen. Was versteht man darunter? Was verstehen wir darunter? Ja? Und wenn man sich einfach mal so bei Wikipedia umschaut, dann versteht man darunter die psychische Widerstandskraft. Das bedeutet, die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Oder ganz einfach, meine Übersetzung, innere Stärke entwickeln, mit Veränderungen gut umgehen und schwierige Situationen meistern. Ja, wir haben euch ein Bild mitgebracht, vielleicht erinnert ihr euch noch, 2014 hatten wir einen riesigen Sturm, das war Ela, und wir waren in Düsseldorf besonders betroffen. Und das waren wirklich Zeiten, wo wir standen und Sorge hatten. Wir haben bei uns im Garten eine Linde und wir haben zugeguckt, wie dieser Baum sich wirklich bog. Und unser Gedanke war, oh, und das ist keine kleine Linde, die ist schon 60 Jahre alt, also die hatte schon was, aber sie ist nicht umgestürzt. Und dann sind wir am nächsten Tag durch Düsseldorf gefahren, am Rheinufer entlang und haben gesehen, wie riesige Bäume, ja, völlig aus der Erde gerissen wurden, entwurzelt waren und nichts überlebt hatten. Also das waren Trümmer. Ja? Und daneben an standen aber trotzdem noch Bäume, die es überlebt haben. Und unsere Frage ist heute Morgen, ja, die einen völlig entwurzelt, die anderen standfest. Wo ist der Unterschied? Ja, und diesen Unterschied für unser Leben, ja, was schmeißt uns aus der Bahn oder wo lernen wir zusammen wirklich diese innere Stärke zu entwickeln? Was hält uns in Zeiten? Ja? Wie überstehen wir Stürme? Wie kommen wir dahin? Und dieser Psalm von David, der ist uns so bewusst geworden, hey, daran wollen wir uns so heute Morgen orientieren. Da wollen wir euch mit reinnehmen. Ja? Und wir haben den Psalm ein bisschen aufgeteilt in drei Teile. Und für uns, also das ist so ein bisschen unsere Interpretation, ja, wir haben den ersten Teil überschrieben mit dem proklamativen Vertrauen. Denn der David haut hier erstmal raus. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Was für ein Einstieg. Der saß jetzt nicht irgendwo beim Mittagessen, Füße hoch und in der Sonne. Ja, der war von Saul verfolgt. Also der hatte echt Not. Ja. Und dann kommt, vor wem sollte ich mich fürchten? Okay, vielleicht vor Saul? Ja, könnte man ja meinen. Ja. Nein, es geht weiter. Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich erschrecken? Denn er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt bringen. Wenn David davon spricht, der Herr ist mein Licht und mein Heil, ja, dann hat er das verinnerlicht. Dann ist es nicht einfach eine Plattitüde. Ja, dann hat er das erlebt. Das heißt, er baut auf die Erfahrungen auf. Mir fällt da sofort ein, jo, was hat er denn erlebt? Da stand er doch ganz früh schon vor Goliath. Ja, und hat ihn bezwungen. Das war jetzt auch nicht ohne. Ja. Dann seine Begegnungen, die Kriege, die er geführt hat. Ja. Und er kannte diese Schreckmomente. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch kennt solche Schreckmomente. Kennt ihr das? Wenn sich auf einmal alles in einem aufbäumt, beziehungsweise man so innerlich diese Fassung verliert. der David, der haut raus. Ja? Und ich finde, das ist so ermutigend. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Ja? Nicht irgendwas. Ich baue jetzt nicht darauf, dass meine Tante mir geholfen hat, was auch nicht verkehrt ist, manchmal dürfen die auch helfen, sondern er sagt ganz klar, hey, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Er fühlte, er wusste, er konnte das fühlen. Ja? Und er hatte Feinde. Und in Vers 5 erhalten wir diesen Einblick, er wird mich am Tag des Unglücks in seinem Zelt werden, mir dort in der Verborgenheit seinen Schutz gewähren. Ja? Das war es, was er wusste, was er zutiefst, von dem er zutiefst überzeugt war. Auch wenn das erstmal proklamativ rausgehauen ist, aber das gab ihm so diese Sicherheit, in dieser Zeit nicht direkt von Anfang an zu kippen und wie so irgendwie so ein Baum eben rauszufallen. Er wird mich bergen. Ja, was heißt bergen? Bergen heißt wirklich dieses innere Zuflucht finden. Ja, und sein Fazit in dieser Situation, das ist kein Zufall hier. Ja? Die Situation war gefährlich. Es hätte seinen Tod bedeutet, wenn Saul ihn gefunden hätte. Aber er wusste, Gott hat mich in diesem Augenblick geschützt. Er hat Saul vorbeiziehen lassen, damals schon in der Höhle. Ja, das war seine Erinnerung. Damals hätte Saul ihn ohne weiteres umbringen können. Nein, er ist vorbeigezogen. Gott war da schon seine Sicherheit. Das hat ihn stark und mutig gemacht und er sagt ja auch erhobenen Hauptes. Ja, nicht irgendwie hier unter den Teppich gekehrt. Ja, und dann, ich will dort in seinem Heiligtum mit lautem Jubel meine Dankopfer bringen. Ach, da habe ich an euch gedacht. Gerade noch. Ja, mit lautem Jubel. Es war so schön, dass wir diese Stille mit diesem Halleluja genossen haben. Ihr habt uns da so reingeführt. Ja? Und das ist das, was unsere Seele hält, was unser Innerstes aufnehmen muss. Das braucht es. Ja? Diese Begegnung mit Gott. Ja? Diese Begegnung, mal zur Ruhe zu kommen, auch wenn nicht immer alles gerade läuft. Ja? Einfach zu gucken, ich gucke mal weg von mir, ich lasse jetzt Gott wirken und darin komme ich zur Ruhe. Und ihr habt es heute Morgen super begleitet. Ja, den Herrn preisen mit Gesang und Musik, das ist eine Grundhaltung. Ja, das ist nicht irgendwas, was so mal eben zwischendurch irgendwie, was ich mir so anreichen, sondern das ist Davids Grundhaltung geworden. Ja, und nicht jeder hat diesen Zugang, muss man auch ganz ehrlich sein. Ja, es gibt aber andere Zugangswege, die ich jedem von uns wünsche. Wenn es nicht Lobpreis ist, dann such dir das, was dir in dem Augenblick hilft. Sei es Bibelverse lesen, sei es raus in den Wald gehen, dort mit Gott reden, beten, was auch immer. Aber suche dir diesen Zugangsweg. Und diese Haltung, die bewahrt ihn vor Stolz und Hochmut, auch vor Angst. Der Gedanke zum Beispiel, dass Vater und Mutter ihn verlassen können, das war damals eine Katastrophe. Ja, das war eigentlich ein Unding. Ja. Aber er wusste, selbst in diesem schlimmsten Fall würde der Herr mich aufnehmen. Ja, und das strahlt diese Zuversicht aus. Was steckt denn dahinter? Ja, die Bindung zu Vater und Mutter, so wusste er, wenn ich mich so wie ich mich an meine Eltern binde, zu Gott halte, mich an ihn binde, ja, wirklich festklebe, dann kann Gottes Liebe und Treue nur noch größer sein. Er weiß, Gott hält zu mir. Er ist nicht nur gut, Gott ist gütig. In Vers 13, ich bin gewiss, dass ich am Leben bleiben und sehen werde, wie gütig der Herr ist. Diesen Mut hat er ausgesprochen, er wusste das. Ja? Das Wichtigste war für ihn zu klären, hey, er ist gütig. Und auch so unsere Frage, ja, was haben wir für innere Überzeugungen? Können wir das sagen? Ja? Der Herr ist gütig. Ist das meine Grundüberzeugung? Wenn es das nicht ist, ist das auch nicht schlimm. Ja? Aber die gute Nachricht ist, du darfst dahin kommen. Ja, weil ich davon überzeugt bin, dass er es ist. Aber es läuft nicht immer so, wie wir uns das vorstellen. Nur nicht immer ist mein Ponyhof vorprogrammiert. Leider nein. Ja? Das können wir so nicht sagen. Ja? Ich persönlich muss sagen, dass wir gerade in einer sehr herausfordernden Situation zusammen sind. Und ich bin total dankbar, dass ich anhand von David dieses Beispiel mir nehmen kann. Ja? Dass ich über mein Leben ausspreche, dass Gott mich schützt, dass ich bei ihm in Sicherheit bin. Das macht auch einen Teil meiner Identität aus. Ja? Denn er sagt mir, schon allein in Jeremia 29,11, ich weiß, was ich für Gedanken über euch habe. Ich habe Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Das heißt, dieser Blick in diesem Augenblick ist okay, aber das Gute reinsprechen und zu sagen, das ist nicht das letzte Bild, was Gott für uns hat. Er hat ein anderes Bild, er hat das Bild der Zukunft. Und hier ist nicht jetzt, ich bin auch nicht in der Zukunft. Aber dieses Jetzt-Leben, aushalten und daraus meine Ressourcen entwickeln, das ist das Thema. Ja? Wenn ich in Situationen bin und sei es, dass sie, ja, was, Studium, Uni, alles Mögliche, ja, wir stecken in so vielen Herausforderungen, Jobsuche, halten von Freundschaften, ja, wir brauchen ihn und darin stark zu werden und zu wissen, wir haben einen Gott, der Zukunft und Hoffnung ist, wenn wir das geben will. Und ich habe die Gewissheit, dass mir in seiner Gegenwart nichts fehlen wird. Das spreche ich über mein Leben aus. Auch wenn die Umstände es gerade nicht halten.
Genau, und so sind wir beim zweiten Punkt, Hoffen und Frieden. Der Psalm ist bei aller Proklamation der Stärke und Güte Gottes immer wieder durchzogen von den Erlebnissen und den damit verbundenen Ängsten vor den Feinden und Einflüssen von außen. Und das ist auch ganz normal so. Denn Resilienz wäre nicht notwendig, wenn in unserem Leben alles glatt gehen würde, gut funktionieren und es uns immer gut gehen würde. Jesus selber sagt, in der Welt habt ihr Angst. Johannes 16,33 steht das. Aber er sagt auch, seid getrost, denn ich habe diese Welt überwunden. Und das ist nochmal stärker als das, was wir hier im Psalm lesen. Im Psalm drückt die Hoffnung darauf aus, dass Gott stärker ist. Aber Jesus gibt die Zusage, dass es so ist. Dass er der Herr aller Herren ist. Und in diesem Spannungsfeld stehen wir, weil wir im Augenblick leben und nicht in die Zukunft schauen können. Deswegen brauchen wir Hoffnung, aber auch die Akzeptanz unserer Umstände. In den Vers 3 drückt David diese Akzeptanz der Situation gepaart mit seiner Hoffnung aus. Da steht, selbst wenn mich ein Heer von Feinden umlagert, mein Herz ist nicht von Furcht erfüllt. Wenn Krieg gegen mich ausbricht, bleibe ich dennoch voller Zuversicht. David, das haben wir eben gelernt, steckt in einer sehr, sehr auswegslosen Situation für sich. Er wird verfolgt von Saul, der ihn nach dem Leben trachtet, weil er David als Konkurrent und Bedrohung für seinen Thron sieht. Und auf der Flucht und im Exil lebend bei den Feinden Israels, den Philistern, muss er mit der Hilfe einer Notlüge sein Überleben sichern. Er tat so, als ob er mit seinen Leuten Israel überfiel, hat sich aber die Beute bei den Amalekitern geholt und dem König der Philister dann halt eben das als Beute aus Raubzügen aus dem Süden Israels präsentiert. Das war die Situation, in der er lebte, als er diesen Psalm schrieb. Und es war gewiss nicht das Leben, was er sich vorgestellt hatte. Denn Samuel hatte ihn als jungen Mann, als Jugendlichen zum König gesalbt und das war ihm wohl bewusst. Was wir hier im Psalm lesen, ist nur eine Kurzfassung dessen, was David ja eigentlich nach dieser Salbung und einem kurzen militärischen Erfolg im Volk Israels, der Saul noch neidischer gemacht hatte, erlebt hat und durchgemacht hat. Aber David hatte diese Berufung von Gott, König von Israel zu sein, und spürt davon im Augenblick gar nichts. Außer seinem Glauben daran, dass Gott eingreift und dass das Böse sich nicht durchsetzen wird. Hat er in diesem Moment, als er den Psalm schreibt, nichts Greifbares, was darauf hindeutet, dass sich seine Situation überhaupt einmal zum Besseren wendet. Trotz allen Flehen und Bangen, wovon wir in den Versen 7 und 12 lesen, blitzt doch aber immer wieder die Hoffnung auf, dass Gott die Situation im Griff hat. Er nicht seinen Feinden und seinem Schicksal unterworfen ist, sondern dass Gott seinen Plan mit ihm ausführen wird und er auf Leben hoffen darf, das nicht nur Überleben bedeutet, sondern ihn in seine Berufung führt. David hält an dem Versprechen Gottes fest, ihn zum König zu machen, ohne selber nachhelfen zu müssen. Und diese Möglichkeit hätte er gehabt, zweimal sogar, als Saul ihn verfolgte und er ihn im Schlaf hätte ermorden können, einmal in der Höhle in Gebel und einmal in der Wüste Sif. Und er hat es nicht getan, obwohl seine Leute ihn drängten, schlag ihm den Kopf ab. Und er hat es nicht getan, sondern er hat einmal seinen Mantel ein Stück von abgeschnitten und einmal ihm einen Krug mit Wasser und sein Brot mitgenommen und es ihm gezeigt. Und Saul war jedes Mal sehr beschämt. Und hier will ich von David lernen. Es ist so wichtig zu akzeptieren, dass es so ist, wie es ist. Aber auch die Hoffnung nicht zu verlieren, dass Gott souverän ist. Und die Lage fest im Griff hat, auch wenn für mich selber davon noch nicht sichtbar wird und ich auf die Idee kommen könnte, meinem Glück nachzuhelfen. Saul hat deswegen seine Berufung verloren, weil er seinem Glück nachgeholfen hat. David aber wegen seiner lebendigen Hoffnung auf das Wirken Gottes eine Berufung erhalten, die ihn neben den Stammvätern und Mose zur Legende in Israel gemacht hat, von dem Gott sagt, dass er ein Mann aus seinem Herzen ist. Dabei kommt noch ein Punkt zum Tragen. Zur Akzeptanz gehört auch, dass ich mein eigenes Handeln hinterfrage, indem ich es in das Licht Gottes stelle. Lass mich deine Wege erkennen und leite mich. David hier in diesem Psalm. Und das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass ich mir bewusst werde, dass ich selber am meisten aus diesen herausfordernden Situationen lernen und stärker werden darf. Dass ich selber Fehler mache und auch gegen meine Gegner gnädig sein soll. Und auch mit mir. Denn ich selber habe oft Anteil an meiner Situation und den gilt es zu erkennen. Und auch die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und das ist für uns der härteste Part, weil nichts schwerer ist, als das eigene Verhalten in Frage zu stellen, besonders wenn ich mich im Recht fühle. Beispiel aus meinem beruflichen Alltag. Ich arbeite mit jemandem zusammen schon seit fast 20 Jahren. Wir haben uns immer super verstanden und es war eigentlich schon fast eine Freundschaft. Er bereitet Kunden vor für die Zertifizierung und ich auditiere diese Kunden dann und das hat immer super geklappt. Bis auf einmal so Ende letzten Jahres irgendwie so reinkam. Und er irgendwie merkwürdig wurde. Und es schwierig wurde, Termine mit ihm zu vereinbaren. Er Termine immer irgendwie auf dem letzten Stück voll gemacht hat und das mich wirklich also auch von meiner Planung mir vollkommen aus dem Konzept gebracht hat. Und ich merkte, dass da irgendwas ist, aber er wollte es nicht sagen, er wich mir aus, hat nicht mit mir geredet und wenn ich es versucht habe, dann hat er sich beschwert, ich würde ihm ja keine Termine geben und so weiter und so fort. Und ja, eigentlich sehr schwierig. Ich fühlte mich schon im Recht, weil ich wusste, okay, ich habe ihm eine Masse an Terminen gegeben, die er aber immer hat irgendwie verstreichen lassen und irgendwie muss ich ja meine anderen Kunden auch noch bedienen. Und ja, ich hätte jetzt die Möglichkeit gehabt, zur drei Möglichkeiten. Einmal ihn fürchterlich anzumeckern deswegen, ihn zur Rede zu stellen und zu sagen, hier so und so, du bist das Schild und ich habe da keine Lust mehr zu. Ich hätte als zweite Möglichkeit gehabt zu sagen, okay, ich rede mit dir nicht mehr, mach was du willst und als dritte Möglichkeit wäre es gewesen, ihn zu verstehen, zu schauen, was ist seine Situation. Warum macht er das gerade? Und was ist mein Anteil daran? wo habe ich ihn irgendwo mal vor den Kopf gestoßen, ohne dass ich es geahnt habe. Und was kann ich tun, um diese Situation zu klären und wieder gut zu machen? So zumindest ist das mein Zusammenhang. Ich kann jetzt nicht sagen, dass er es wieder so werden würde wie früher. Ich sage ihm, Gott tut ein Wunder, aber zumindest, dass man wieder zusammenarbeiten kann, verlässlich zusammenarbeiten kann und dass es läuft. Und ich habe mich für diese dritte Möglichkeit entschieden, auch wenn ich manchmal nach so einem Telefonat mein Telefon vor die Wand hätte werfen können. Auch wenn ich ihn am liebsten angeschrien hätte, aber ich habe mich beherrscht. Ich war einfach immer um Kraft gebeten, das zu tun. Und so langsam kann man wieder mit ihm arbeiten. Und ich hoffe einfach darauf, dass es im neuen Jahr dann wieder läuft und wieder einen Flow gibt. Aber wichtig für mich war einfach an diesem Beispiel, dass ich nicht nur auf meinem Recht beharren kann, sondern einfach auch sagen muss, wo ist mein Anteil in der Geschichte. Weil es gibt immer zwei Seiten. Und wenn zwei Menschen an einer Sache beteiligt sind, dann hat es auch immer den Anteil dieser zwei Menschen. Und es ist nicht nur einer dabei. Ist einmal die Akzeptanz und einmal auch das sich selber hinterfragen. Lass mich deine Wege erkennen und leite mich. Das gehört dazu. Ja, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Teil, dem dritten Punkt. Wie drückt David seine innere Stärke aus? Was hat er gelernt? Resilienz.
Dann lesen wir in Vers 4, eines habe ich vom Herrn erbeten, das ist mein tiefster Wunsch, alle Tage meines Lebens im Haus des Herrn zu wohnen, um die Freundlichkeit des Herrn zu sehen und über ihn nachzudenken, dort in seinem Heiligtum. Und das ist jetzt so, dass ich das, so innerlich dieses Gefühl hatte, der kommt völlig zur Ruhe. Der ist nicht mehr aufgebäumt, der erhebt sich da nicht mehr, sondern der ist angekommen. Der hat alles rausgehauen, der David, der hat sich aufgeregt, der hat proklamiert, der hat gepflegt und gebetet und jetzt, ja, was zeichnet ihn jetzt aus? Was hat er? Keine besonderen Wünsche, sondern sein tiefster Wunsch ist es, alle seine Tage im Haus des Herrn zu wohnen. Und jetzt ist ja die große Frage, wie kann denn das aussehen? Also wir können uns ja jetzt hier nicht auf ein Kirchengebäude und ein Gemeindegebäude verlassen, denn das gab es ja nicht. Damals gab es ja die Stiftshütte und zu denen hatte ja der normale Mensch gar keinen Zugang und keinen Zutritt. Ja, da wurde ja geopfert durch die Priester, aber da konnte der nicht einfach hinlaufen. Für mich bedeutet das, dass David so eine enge Beziehung zu Gott hatte, dass er so verwurzelt war, wirklich zum Baum, der innerlich an Stärke hatte, weil er gefüllt war. Der war gefüllt bis an den Rand mit dieser tiefen Gottesbeziehung. Der wusste um Liebe, um Annahme, um Vergebung. Ja, ich bin sicher, auch wenn er Jesus nicht kannte, dass er wusste, er kann seinen Feinden verzeihen. Ja. Aber er war zutiefst gefüllt mit der Gegenwart Gottes. Die hat er sich gesucht und die hat er gefunden. Und danach hat er gesehnt, sich gesehnt, sich irgendwann dahin zu bewegen. Das war für ihn im Haus des Herrn wohnen. Die Freundlichkeit des Herrn zu sehen. Gott war für ihn freundlich. Der war nicht irgendwie komisch. Ja. Er hatte kein komisches Gottesbild. Ja. Und davon brauchen wir halt oft auch Befreiung. Wie ist dein Gottesbild? Wie war mein Gottesbild? Das war nicht besonders rosig. Ja. Ich habe meinen Vater im Himmel ziemlich spät kennengelernt. Am Anfang wollte ich da nichts mit zu tun haben. Ja. Aber auch das ist eine Sehnsucht, die in jedem Menschen zutiefst schlummert. Da bin ich fest davon überzeugt. Diese Vaterliebe Gottes zu entdecken, die wünsche ich jedem. Ja. Und auch da muss man das nicht alleine schaffen, sondern man kann sich Hilfe suchen. Wenn du das Gefühl hast, ich bin da noch nicht angekommen, such dir jemanden, mit dem du drüber redest. Kannst du mir wärmstens erzählen. Also, im er wusste, ich habe schon so eine Sehnsucht nach Gott, dann war das für ihn so dieser Tempel, wo die Priester waren, das war das Nonplusultra. Das war der Himmel auf Erden. Ja. Und ich bin total dankbar, dass wir nicht, ich finde es total schön, also Gottesdienste zusammen zu feiern, ist genial. Ich finde, da hat Gott eine mega gute Idee gehabt. Ja, ich finde, das ist richtig, richtig klasse. Ja. Aber es reicht nicht für die Woche. Es reicht definitiv nicht für die Woche. Ja, wenn wir unseren Glauben nur am Sonntag leben, leben wir zweigleisig. Ja, wir brauchen diese Nähe Gottes in der Woche. Und die können wir uns nur selber machen. Das ist mein Job. Das ist mein Part. Ja, mich von Gott füllen zu lassen. Und das kann ich, indem ich sein Wort lese. Ja, indem ich wirklich mich hinsetze und das aushalte, mal zur Ruhe zu kommen. Und da verstehe ich jeden, der das nicht so gut kann. Ich gehöre dazu, ich brauche immer ein bisschen. Ja. Aber mir hilft der Wald. Ja? Mir hilft ein Kaffee und ein bestimmter Ort. Ja, das ist mein erstes Morgens. Kaffee und mein Sessel. Ja, da komme ich zur Ruhe. Das ist nicht jedermanns Sache, ist okay, aber ich sollte besser nicht irgendwie noch abdrehen, ja, und eine Kurve in die Küche nehmen oder sonst irgendwo. Das ist schlecht. Und schon gar nicht in den Keller zur Waschmaschine laufen. Dann ist es hin. Ja? Also machen wir uns nichts vor. Ja? Ich bin so gestreckt. Ja? Direkt Kaffee und Sessel und Bibel liegt schon da. Ja? Das ist meine Zeit. Und da kann ich auftanken. Und das ist das eine. Das andere ist, dass Gott uns in jeder Sekunde unseres Alltags begleiten will. Ich brauche nur die Ausrichtung. Ja, und diese Ausrichtung von David, das wünsche ich mir auch weiterhin für mich persönlich. Ja, dass ich so nah an Gott dran bin, dass ich immer weiß, hey, in seiner Nähe bin ich sicher und geborgen. Ja, und dort an seinem Herzen werden Entscheidungen getroffen. Dort werden die wichtigsten Lebensentscheidungen getroffen. Ja? Und auch David hat da die wichtigsten Entscheidungen getroffen. Ja? Das, was mir passiert, ja, ist nicht das, was ich einfach wegwerfe, worüber ich sauer bin, worüber ich zornig bin, sondern er hat sich entschieden, dass er das als Stärke entwickeln will. Er hat daraus gelernt, aus diesen ganzen Erfahrungen. Er hat zurückgeblickt auf das, was er erlebt hat innerlich und hat festgestellt, okay, ich bleibe im Glauben klar. Ja? Und das, was an Umständen, an schwierigen Umständen da ist, das nehme ich. Auch wenn mir das nicht gefällt. Aber ich entwickle daraus eine Stärke und ich weiß, Gott geht mit mir. Und auch hier zu wissen, ist es nicht das letzte Bild. Ich möchte von David lernen, was für ein Vertrauen er an den Tag gelegt hat, von Saul verfolgt, eigentlich um sein Leben bangend, und er hat sich nicht hinreißen lassen, die Brocken hinzuschmeißen. Ja, und in allem habe ich mir dann die Frage vor einiger Zeit stellen müssen, was hält mich? Ich habe gerade erzählt, dass wir eine sehr herausfordernde Familiensituation haben und ich musste mir diese Frage gefallen lassen. Ja? Situationen, wo es jetzt darum geht, dass ich angeklagt werde, dass man mir Dinge entziehen will, ja, da werden Verbote erteilt und das ist echt nicht spaßig. Und das drückt mich ziemlich, ja, oder sagen wir so, es hat mich sehr erschreckt. Es hat mich erschreckt, dass mir wieder solche Anklagen an den Hals kommen, dass ich als Mutter Schuld habe für Dinge, die ich habe. Echt, jetzt schon wieder. Aber ich kann es nicht ändern. Und es ist so, dass ich jetzt für mich entscheiden muss, wie gehe ich damit um? Ja, wie gehe ich damit um? Ehrlich, Klammer auf, erstmal den Hals umdrehen, erstmal treten, schlagen, reißen, hauen. Nein, Klammer zu, natürlich nicht. Die Gedanken sind ja erstmal da. Und die hinzulegen und zu sagen, Gott, echt, ich bin jetzt so sauer. Ich bin so wütend. Und ich bin echt ohnmächtig. Ich krieg das nicht mehr gebacken. Mir hilft heulen. Echt heulen. Raus damit. Ja? Weinen, was das Zeug hält, um sich diesen Schmerz, der dabei entsteht, auch einfach nicht wegzudrücken, sondern diesen Schmerz weiterfließen zu lassen. Ja, und dann mir die Frage zu stellen, was hat mich geprägt in all den Jahren? Was hat mich geprägt? Nicht Wut und Zorn, nein. Vergebung hat mich geprägt. Immer wieder selber den Zuspruch für Vergebung zu bekommen und vergeben zu lernen. Ja? Worauf schaue ich zurück? Dass Dinge sich immer verändert haben. Das ist nie so wie vor Jahren. Ja? Sondern ich habe gelernt, für mich diese Situation jetzt erstmal zu akzeptieren. So echt doof wie sie ist. Ja? Sie ist wirklich nicht schlimm. Aber ich kann es nicht anders. Ich kann sie nicht verändern. Das heißt, je mehr ich das akzeptiere, desto weiter ist der Raum, den ich mal lasse. Ja, desto näher kann er nämlich an mein Herz. Wenn Wut oder Angst, ja, oder sonst irgendwas mich blockieren, dann ist Ende im Gelände. Dann ist er dicht. Ja. Und ich treffe nämlich die Entscheidung, wie gehe ich mit meinen Emotionen um? Ja. Wie gehe ich denn mit meinen Gefühlen um in der Form? Und ja, klar, erstmal zulassen, das finde ich mal ganz wichtig, nicht wegdrücken, aber dann zu gucken, okay, Herr, hilf mir, das in die richtige Bahn zu bringen. Ja. Und dann finde ich es auch total toll, wo bekomme ich denn Orientierung und Unterstützung? Hey, ich bin nicht alleine auf dieser Welt. Ich habe einen großartigen Ehemann, ich habe eine großartige Familie. Ja, ich habe Kinder, Schwiegertöchter, ich habe Schwiegerkinder, die mich lieben, wo wir zusammen feiern können, wo wir zusammen Gemeinschaft haben dürfen. Und wie gut, ja, das dürfen wir uns in diesem, durch mir in dieser Zeit vor Augen führen. Und ja, auch selber zu reflektieren. Klar, bin ich nicht schuldlos, ne? Wer mich kennt, weiß, ich bin ja schon ein bisschen impulsiv. Aber nichtsdestotrotz, so wie die Situation ist, ist es nicht alle meine Schuld. Ja? Und trotzdem muss ich mich reflektieren und das aushalten. Ja? Und mein Verhalten grundsätzlich in Frage stellen ist auch richtig. Ja? Auch in der Situation. Ja, und dann weiß ich habe ein Beziehungsnetzwerk. Ja, ich habe Familie, Freunde, ich habe eine Gemeinde, ich habe Menschen, mit denen ich reden kann. Und, was habe ich ganz besonders? Ein Gott, der mich sieht. Ich habe einen Gott, der mir hilft. Ja, der mir in all den Stürmen meines Lebens bisher geholfen hat. Der mich überreich beschenkt hat, der mich völlig überrascht hat, der mir echt gnädig war, der total barmherzig mit mir umgegangen ist. Das bedeutet, auch ich bin herausgefordert, barmherzig und gnädig zu sein. Ja, das ist unser Learning. Ja, in solchen Situationen nicht draufhauen zu wollen, sondern zu sagen, okay, dranbleiben. Was gibt mir Halt? Ja, und es ist wichtig für mich, dass ich in dieser Gottesbeziehung lebe und ich wüsste nicht, was mir sonst helfen. Ja, ich könnte es mit anderen Feministen sagen, ich wüsste nicht, wo ich stehen würde, wenn ich Jesus nicht hätte und wenn ich Gott nicht hätte. Aber ich weiß es und ich bin da sicher. Und da bin ich total dankbar. Ja. Und mit diesen Fragen, finde ich, dürfen wir uns auseinandersetzen. Ja, diese Fragen, die helfen uns, innerlich weiterzukommen, in diese innere Stärke zu kommen. Ja. Und was ich auch wichtig finde, ist, in diesen Zeiten oder auch vorher. Ne? Man muss nicht immer in einer Krise sein, Klammer auf, um Ressourcen zu entwickeln. Freunde, Familie wertzuschätzen, Gemeinde wertzuschätzen, gute Beziehungen zu pflegen. Ja? Dinge zu tun, die einem Spaß machen. Das dürfen alle möglichen Dinge sein. Ja? Zusammen lachen, zusammen feiern, gutes Essen genießen, zusammen Plätzchen backen und sie gemeinsam essen. Ja? Und diese Gemeinschaft nicht zu unterschätzen. Ja, diese Gemeinschaft nicht zu unterschätzen. Wir brauchen das Wir. Ja? Und es ist so ein Baum, wenn wir ihn sehen, der ist gepflanzt und wir entscheiden, lasse ich meinen Lebensbaum, lasse ich den vertrocknen oder bewässere ich ihn? Pflege ich den? Oder kann der ausgehöhlt sein? Ja? Und ich lade euch mal ein, aufzustehen. Und vielleicht können wir einfach ein Lied dazu machen. Weil ich mir wünschen würde, dass wir uns heute Morgen mit dieser Frage konfrontieren lassen dürfen. Wie gewinnen wir innere Stärke? Wie sieht es bei mir aus? Ja, wo stehe ich als Baum? Wenn du dich Wenn du dir vorstellst, du bist ein Baum, dann würde ich dir wünschen, hey, horch mal rein. Horch mal rein. Ja? Was hat dich stark gemacht? Was hat dir Kraft gegeben? Wo stehst du? Stehst du auf trockenem Acker oder stehst du, so wie es in Psalm 31 und gepflanzt, an einem Wasserbecken, wo frisches Wasser fließt, wo die Kraft von unten kommt, wo ich Wurzeln bilden kann? Wie fühlst du dich? Fühlst du dich da sicher? Fühlst du die Nähe Gottes? Oder bist du erschlagen von dem, was dich umgibt? Was passiert in deinem Inneren und wie sieht es mit deiner Gottesbeziehung aus? Wo findest du Halt? Wo möchtest du hin im Glauben? Wo möchtest du wachsen? Wo möchtest du von den Wurzeln über den Stamm in die Blüte, durch die Äste hindurch und gute Früchte hervorbringen? Und wo weißt du, du bist innerlich stark?
Da kommt jetzt noch so der Gedanke, worauf schaust du zurück und was hindert dich, nach vorne zu schauen? Was hindert dich, auf Gott zu sehen? Was ist da zwischen dir und ihm? Und was musst du unter sein Kreuz bringen? Du darfst unter sein Kreuz bringen, dass du ja, davon los wirst, dass du davon frei wirst und dass du nach vorne schauen kannst, dass du vertrauen kannst, dass du ihm glauben kannst, dass er das gut macht, dass er dich nicht alleine lässt, dass er dich nicht stecken lässt in deiner Situation, sondern dass Hilfe da ist.
Wo hast du dich innerlich verhärtet? Wo hast du innerlich dicht gemacht? Wo hast du schon so was um dein Herz gewickelt, dass keiner mehr drankommt? Und wo kannst du es öffnen, dass der Liebesstrom Gottes da wieder hinkommt? Wo kannst du dich selber öffnen? Heiliger Geist, und wir beten jetzt einfach, dass du kommst mit deiner Sicht. Vater im Himmel, dass du deine Gegenwart ausschüttest, deine Heiligkeit, deine Liebe durchfließt in jedes Herz heute Morgen. Dass du aussprichst, zusprichst und dass du berührst heute Morgen mit deiner Vaterliebe. Und heilst. Wo du Heilung empfangen darfst heute Morgen. Wo du aufbrechen darfst zu neuem. Und wo du spürst, du darfst wieder atmen, du darfst leben. Und Jesus, wir beten, dass du als der gute Hirte dich zeigst heute Morgen. Dass du vergibst, dass du Vergebung gewährst, dass du ja, dass deine Nähe alles in ein neues Licht stellt. Dass deine Nähe alles neu macht. Deine Nähe ist rettend und befreiend. Du bist ein starker Gott. Und wir müssen nicht stark sein, aber wir müssen wissen, dass wir dich als einen starken Gott haben. Und dass wir uns auf dich verlassen können. Ja, das wünsche ich jedem, dass das ins Herz fließt. Du bist verlässlich. Deine Zusagen sind gewiss. Und dafür danke ich dir. Nur, dass wir wirklich aussprechen können, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist für mein Leben wie eine schützende Burg. Vor wem sollte ich mich